Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Ludmilla und Roland, herzlich willkommen zum Live-Check. Freue mich, dass ich wieder mit euch habe alle 2 Minuten, der ungefähr im Laufe der Zeit. Danke, dass ihr euch am Sonntagabend Zeit verbringt.
So, jetzt
Jetzt
geht's.
hat es funktioniert. Ja, Namaste. Herzlich willkommen. Vielen Dank auch an Devaseto und dem JetzTV-Team zu dem heutigen Satsang.
Ja, für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sind Ludmilla und Roland, spirituelle Lehrer aus Berlin. Und wir machen schon seit langem so Erleuchtungskongresse und haben die Akademie Erleuchtung gegründet, die man auf erleuchtung.de findet. Und ja. Wir freuen uns heute auf den Live-Chat, auf eure Fragen. Unser Thema ist Erwachen und Erleuchtung.
Ja.
Und natürlich die Hindernisse auf dem Weg, die zur Seite geräumt werden möchten. Ja, das ist so unser Thema. Wir begleiten Menschen auf dem Weg zum Erwachen und zur Erleuchtung in der Akademie. Und in der Regel kommen Menschen zu uns, die schon Aufwachenserfahrung gemacht haben, Erwachenserfahrung gemacht haben, Gipfelerfahrung. Da gibt es ja verschiedene Begriffe für.
Oder schon einen langen Weg hinter sich haben.
Und ja genau, und irgendwann sagen so, jetzt reicht's. Jetzt muss es doch mal geschehen.
Genau, und wir möchten alle ermutigen, wenn sie diese Sehnsucht nach diesem nach Hause kommen, vielleicht kann man das so nennen, wenn sie das verspüren, nicht aufzugeben, sondern wirklich dran zu bleiben. Denn wir können sagen, Erleuchtung ist möglich und Erwachen geschieht tatsächlich. Das ist etwas, was es tatsächlich gibt. Auch wenn es aus dem erleuchteten Sein heraus so nicht mehr bezeichnet wird. Da redet man nicht von Erleuchtung. Da ist einfach dieses eine Sein. Und da braucht es keine Worte und kein Tun. Aber der Weg dorthin, da sieht es etwas anders aus. Auch wenn man immer sagt, es gibt keinen Weg. Ja, aus dem erleuchteten Sein herausgeschaut, ist der Weg dann natürlich beendet und dann gibt es auch keinen. Dann wird gesehen, dass es diesen Weg nie gab. Aber für den Punkt, wo du eventuell stehst, wo das noch nicht deine Erfahrung ist, gibt es einen Weg. Da gibt es auch was zu tun. Und bei diesem Tun und auch Nicht-Tun begleiten wir Menschen. Und ja, wenn es da die eine oder andere Frage zu gibt, gerne.
Ja, es gibt noch eine Frage im Chat bei YouTube von Linus Luminus. Wie kann ich den Teil meines Schattens integrieren, der sich immer wieder extremst getriggert fühlt von anderen, der dann auch mit dem Finger zeigen will, einen Schuldigen sieht, der verurteilt, hasst, angreifen will, kritisieren, Recht haben will, auch wenn ich weiß, dass das inhaltlich natürlich nicht der Wahrheit entspricht, angerührt wird dieser Punkt in mir trotzdem immer wieder. Und ihm gar keinen Ausdruck zu geben, fühlt sich auch an wie Selbstverleugnung.
Ja, erstmal ist getriggert sein natürlich völlig okay. Es gibt da überhaupt nichts gegen zu sagen. Wenn du getriggert bist, dann ist das okay. Wenn du das schaffst, dir darauf ein Okay zu geben, dann hast du 99% der Triggerenergie bewältigt. Und 1% musst du dich noch drum kümmern, weil es letztendlich deine Absicht ist, so zu reagieren. Auch wenn es dir nicht bewusst ist. Das große Problem ist also nicht, wie werde ich diesen Trigger los oder wie verändere ich meine Persönlichkeit so, dass ich nicht mehr getriggert bin, sondern das große Problem ist dieser innere Anteil. Und das ist natürlich ein Teil unserer Person, unseres Egos, unseres eingebildeten und eintrainierten Ichs, was da sagt, das geht nicht. Nein, nein, so kannst du nicht reagieren, so darfst du nicht sein. Das heißt, es ist erstmal gut zu lernen, mit dem, was man da an sich wahrnimmt, in einen Okay-Raum einzutreten. Weil solange wir uns eng machen, solange wir uns selbst kritisieren, solange wir uns selbst beurteilen, machen wir diesen Innenraum zu. Jegliche Bewertung, jegliche Kritik an uns oder an anderen Menschen verschließt jeglichen Raum der Veränderung, ermöglichen würde sonst. Jeder Krieg endet mit Diplomatie und am Verhandlungstisch. Das geht nicht anders. Und das war auch noch nie anders und wird auch nie anders sein. Erst wenn wir aufeinander zugehen, auch auf den Teil in uns, den wir da so kritisieren, öffnet sich der Raum. Der Raum, der nötig ist, damit überhaupt Veränderung geschehen kann. Ansonsten friert alles ein. Und in dem Zustand funktioniert keine Veränderung. Dieser Raum, der sich öffnet, den nennt man allgemein hin Akasha. So ein geheimnisvoller, sagenumwobener Begriff, Akasha. Das ist dieser Raum, der nicht nur so im Weltraum, der leere Raum ist und so, wo alle Objekte hin und her fliegen. Nein, nein. Das ist immer und zuerst unser eigener innere Okay-Raum. Den wir oft gar nicht wahrnehmen. Oft nehmen wir nur unseren kollabierten Innenraum wahr. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn wir uns wieder über uns ärgern oder auch wenn wir es nach außen projizieren, uns über jemand anders ärgern, über jemand anderen. Und ein Kennzeichen des erwachten Bewusstseins ist dieser bedingungslose, freier Raum. Und ihr kennt das, wenn ihr in bedingungsloser Liebe seid, dann ist da einfach ein großer freier Raum. Ein Okay-Raum. Das heißt nicht, dass ihr mit allem einverstanden sein müsst. Ne? Man muss nicht alles gut finden. Das heißt das nicht. Aber der Raum muss offen sein. Akasha muss offen bleiben, damit überhaupt Veränderung im Sinne von neuer Manifestation stattfinden kann.
Das ist manchmal gar nicht so einfach. Das hört sich so banal an, dieses Okay geben, ne? Dieses Okay sein mit dem, was ist. Aber es ist, steckt im Detail. Also das wirklich für sich zu verwirklichen, okay zu sein mit dem, was in dir auftaucht, in Bezug auf vielleicht den ein oder anderen äußeren Trigger. Weil darum geht's. Okay zu sein mit dem, was in dir auftaucht. Nicht mit der Situation so, sondern was mit dir auftaucht, in dir auftaucht. Weil wenn du damit nicht okay bist, dann entziehst du dir, wie du gerade gesagt hast, das okay. Und dann ist es schwierig, dass sich innerhalb diesem kleinen engen Raum noch was verändern kann. Vielleicht einfach mal auszuprobieren. Ne? Wenn etwas geschieht, was dich triggert, ganz bewusst mal zu gucken, dir das okay dafür zu geben, dass das, was in dir auftaucht, was immer das für ein Gefühl sein mag, dass das in dir Platz bekommt. Du bist ja die Unendlichkeit. Und dieses Gefühl, was dann auftaucht, bekommt einfach mal den Raum, den es braucht, innerhalb dieser Unendlichkeit. Und dann schaust du mal, wie das für dich ist und was mit dem Träger geschieht.
Genau. Und als zweiten Schritt legst du ganz einfach deine Aufmerksamkeit darauf. Das ist eine Art Wertschätzung. Wenn du als Mensch deine Aufmerksamkeit auf etwas legst, wenn du deine Aufmerksamkeit auf jemanden richtest, dann ist das eine Wertschätzung. Da drin steckt Liebe. Aufmerksamkeit ist eine Form von Liebe. Aufmerksamkeit auf dich selbst, Selbstliebe. Aufmerksamkeit auf jemand anderen ist Liebe für den anderen. Das ist eine offene Hand, die du dem anderen reichst. Du fängst damit an, indem du Aufmerksamkeit drauf legst. Und nicht nur so flüchtig. So, aha. Nicht nur so kurz. Aha. Jetzt habe ich dich gesehen. Nein, nein, nein. Aufmerksamkeit drauf legen heißt wirklich auch draufbleiben mit der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit fokussieren. Nicht so wie wir das hier in der westlichen Kultur machen, dass wir uns so konzentrieren vom mentalen Raum her, vom Verstand, da konzentrieren wir uns so. Das ist so anstrengend, wenn wir mathematische Aufgaben lösen, konzentrieren wir uns so. Nein, nein. Ganz in Ruhe die Aufmerksamkeit drauflegen. Das ist der zweite Schritt. Das musst du dir selbst wert sein, das solltest du dir selbst wert sein. Und das sollte der andere dir auch wert sein. Der ja auch ein Spiegel für dich selbst ist, oftmals auch eine Projektionsfläche, so dass du den anderen gar nicht so sehen kannst, wie er wirklich ist. Und ja. Dabei tust du nichts dafür und nichts dagegen.
Ja, eine Art Absichtslosigkeit.
Okay. Odo T. sagt guten Abend und fragt, wer oder was ist.
Wie bitte? Die
Wer oder
Frage
was?
ist die schon zu Ende?
Wer oder was haben wir noch verstanden?
Ja.
Entschuldigung, wer oder was ist Gott?
Gott.
Wer oder was ist Gott?
Ja, das bedarf einer Selbsterforschung, ne? Es ist hilfreich, wenn man in die Selbsterforschung einsteigt, wenn man diese Frage hat. Das kannst du in dir selbst sehr gut erforschen und entdecken, was das ist. Es ist hilfreich, das auch wirklich für dich selbst zu tun. Denn im Grunde genommen kann dir niemand anderes das sagen. Vielmehr geht das schon, aber es hilft dir ja nicht. Es hilft dir, wenn du selbst dich auf den Weg machst und in diese Erforschung von dir selbst und der Welt gehst und dich ausrichtest darauf, in dem Wissen und in der Ahnung, dass es da tatsächlich noch mehr gibt als das, was du so augenscheinlich wahrnimmst und siehst. Also das wäre mein Tipp. in die Selbsterforschung einzutauchen. In dir selbst findest du die Antwort.
Genau. Und wie das immer so ist, solange wir etwas nicht wirklich wissen durch eigene Erfahrung, können wir etwas glauben. Und es gibt ja in den verschiedenen Religionen verschiedene Angebote für ganz unterschiedliche Gottesbilder, wo jeder Einzelne einfach mal schauen kann, was ist denn da für mich in Resonanz? Ist Buddha ein Bild, ein Angebot, was ich als Gott bezeichnen könnte? Ist unser christlicher Gott derjenige, der mir nahe kommt, der mir ans Herz geht? Oder. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Sicher ist Gott in unserer Vorstellung als Mensch jemand, der weit, weit, weit über uns steht. Der ganz, ganz, ganz oben steht. Über den es nichts mehr gibt, weil das wäre Gott. Wenn es Intelligenz gibt in uns Menschen, dann ist Gott sicherlich das oder der oder die, was am intelligentesten ist. Am allmächtigsten, am größten, am weisesten, am liebevollsten. Und da gibt es nichts drüber. Sonst wäre das Gott. Und das beflügelt unsere Hingabe, unsere Liebe, unseren Geist in Demut. In Demut zu bleiben und nicht zu glauben, mein Ego, mein Ego. Ne? Ich habe alles drauf, mein Ego, ich kann alles. Nein, es ist ganz sicher so, dass es da etwas, jemand gibt, das wirklich, wirklich, wirklich allumfassend ist. Und wenn diese Selbsterforschung zu so einer Gotteserfahrung führt, was ein großer Segen ist, so eine Epiphanie-Erfahrung, dann wird dir schlagartig klar, was da eigentlich los ist mit Gott und wo deine Position ist, wo dein Sein ist und wie das mit Gott zusammenhängt. Wie so gesagt wird, wir sind alle Gottes Kinder. Wir sind ein Funken, ein kleiner Funken seiner Liebe. Manche Menschen haben diesen Glauben und fühlen sich damit wohl. Und das bringt ihnen auch was. Und manche Menschen sind halt Atheisten, ne? Und sind mehr mit den unpersönlichen, könnte man sagen, mit den unpersönlichen Aspekten dieser Unendlichkeit, dieser Ewigkeit beschäftigt. Und da gibt es verschiedene Wege. Manche Menschen gehen diesen Weg des Herzens und manche gehen mehr so über den mentalen Raum. Manche gehen auch über den Körperraum. Auch der Körperraum gibt viele Möglichkeiten der Hingabe. Und das ist individuell ganz verschieden. Und es ist im Grunde genommen so, dass es einem Einzelnen gar nicht zusteht zu sagen, ja, ich habe eine Gotteserfahrung gemacht. Ich glaube an den Allmächtigen, an den Höchsten, an Ishvara, an wen auch immer. Und deshalb müsst ihr alle auch daran glauben. Das geht nicht. Da versucht das Ego, sich seiner zu bemächtigen. Das geht nicht. Das gibt immer Stress. Jeder Mensch ist individuell auf diesem Weg, ganz individuell. Wir sind nicht Roboter, einer wie der andere geschaffen, Gottes Willen. Nein, 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 jeder ist wirklich ganz eigen und hat den freien Willen, wirklich auch das Recht, seinen individuellen Weg zu gehen. Immer wenn euch jemand sagen will, das geht aber nur so, dann dürft ihr gerne skeptisch werden. Weil das, was ihr wirklich seid, das, was wirklich jeder Einzelne in sich ist, das wahre Selbst, Das ist der Punkt, der letztendlich identisch ist, Gott. Der dieser Funken Gottes ist. Das wahre Selbst. Unsere Individualität und unser Ego und unsere Person und unser Ich und unser Aussehen, unsere Form, was auch immer. Das ist alles Ausdruck dieses einen. Alles Ausdruck dieses einen. Da ist nichts besser oder schlechter.
Ich würde mich mal kurz dazwischen schalten. Regina, hast du den Zoom-Chat auch mit angestellt?
Ja.
Weil da sind auch Fragen mit aufgelaufen, dass die auch mit vorgelesen werden. Und die im Zoom-Chat, das ist, wenn du unten auf das Meer, auf die drei Pünktchen gehst, da kannst du den Chat anschalten.
Ja, den habe ich schon.
Okay, gut. Und dann ist da noch die Annette Unger, die würde gerne direkt sprechen. Ich schalte die dann gerade erst frei, ja? Okay. Hallo.
Hallo.
Hallo, ihr zwei. Lange nichts
Hallo.
gehört und gesehen. Kurze Frage, die Aufnahme, wird die irgendwo veröffentlicht?
Das weiß nur der Chef.
Die wird auf dem Kanal von Wolfram Umlauf veröffentlicht.
Okay. Ja gut, dann lasse ich es lieber.
Was lässt du lieber?
Die Frage.
Ach so, du hättest sie nur gestellt, wenn sie
Ja, ist einfach zu persönlich, möchte ich lieber.
private wäre.
Ja,
Ja.
alles gut. Danke.
Nette. Alles Liebe.
Gut, dann gucken wir einmal in den Chat von Zoom rein. Würdet ihr sagen, dass alles vorherbestimmt?
Also, nein. Unsere Auffassung und Erfahrung ist nicht so. Es ist ja so, dass die Schöpfung in jedem Moment neu erschaffen wird von dir selbst. Es ist ja deine Schöpfung. Du erschaffst sie jeden Moment neu. Gemäß deiner Konstitution oder deiner Informationen, die du so als Entität mit dir bringst. Und da du dich verändern kannst, da du die Informationen, die du bist, verändern kannst, dadurch, dass du Selbsterforschung machst, dadurch, dass du ja, dich ausrichtest auf dieses Verstehen wollen von dir selbst und der Welt, dadurch verändern sich Grunde die Informationen, die du bist. Und damit verändert sich deine Schöpfung. Und deshalb, und das ist, finde ich, eine frohe Botschaft, ist es nicht vorherbestimmt, sondern es hängt von dir selbst ab, von deinem, ja, von deiner Ausrichtung, von deinem dich entscheiden, deinem Willen, die Welt und dich selbst verstehen zu wollen und wirklich zu erforschen, was liegt dem Ganzen zugrunde? Was ist dieses Menschsein? Was bin ich selbst? Was ist die Welt? Ne? Und wenn du das tust, wirst du sehr viele Erkenntnisse machen und du wirst auch viele Unwissenheiten, die jetzt vielleicht noch da sind, in dein Bewusstsein holen. Und mit jeder Unwissenheit, die du in dein Bewusstsein holst, verändert sich im Grunde genommen dieses Feld der Informationen, die ja die Schöpfung immer wieder erschafft. Information heißt in Form bringen. Ne? Wie das Wort schon sagt, in die Form bringen. Und wie gesagt, wenn du das verstehst, wenn du dich verstehst, dich kennenlernst, die Informationen veränderst, verändert sich die Schöpfung. Und deshalb ist eine gute Idee, das zu starten und zu beginnen, denn du kannst, wie gesagt, deine Schöpfung sehr wohl verändern.
Nochmal an Sie.
Bin ich schon dran? Ah, hallo. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja.
Ich habe folgende Frage. Ich fange mal so an. Ich habe vor 24 Jahren eine starke Erfahrung gehabt und vor einem Jahr auch wieder eine starke mit einer Herzöffnung. Und seit dieser Erfahrung vor 24 Jahren kann ich einfach diesen Raum in mir wahrnehmen. Ja? Ich entferne mich aber oft von diesem Raum, sprich, wenn ich getriggert werde und so weiter von außen. Aber ich kann, auch wenn ich mit dir rede oder was, mich nur darauf erinnern und kann das für mich einfach wahrnehmen, formlos wahrnehmen, ja. Trotzdem gibt es noch diese Persönlichkeit, ja. Wo ich wütend bin, wenn ich getriggert werde oder was weiß ich, was alles, ja. Meine Frage ist ganz einfach, ich nehme an, dass dass dieser Erwachungsprozess ist, in dem ich drinnen bin. Ich bin auch ein Mensch, der viel im Kopf ist und der stark traumatisiert wurde. Und seit ich mich mit meinen Traumen beschäftige, kann ich mehr meinen Körper spüren und auch mit Gefühlen mehr in Kontakt treten. Und seitdem wird auch dieser Raum breiter und etwas tiefer. Meine Frage ist ganz einfach, gibt es denn so etwas auch und ist es auch, ich nehme jetzt einfach das Wort erreichen, aber das ist das falsche Wort, gibt es sowas auch wie in diesem Leben auch wie ein völliges Auflösen in diesem Raum. Vielleicht sowas wie ein Sterben. Oder kann es ganz einfach sein, da ich ein starkes Ego habe und an viele Muster festhalte, dass ich mein Leben lang in diesem Erwachungsprozess bleibe und das Verschwinden in diesem Raum kann vielleicht irgendwann in drei Leben passieren oder so. Hört sich vielleicht irgendwie verrückt an, was ich sage, aber ich kann es nicht anders darstellen.
Ja, also das hört sich gar nicht verrückt an, sondern ganz im Gegenteil, es hört sich sehr schlüssig an. Alle, die diesen Weg gehen und gegangen sind, kennen diese Erfahrung, haben diese Erfahrung schon gemacht. Es ist ein Segen, wenn du so Gipfelerfahrung gemacht hast, wenn du diesen Raum wirklich kennenlernen durftest und betreten konntest. Und das nicht sofort wieder verschließt, unachtsam, so, wusch, sondern dir dessen bewusst bleibst, dich daran erinnern kannst. Weil es ist ja ein ganz wichtiger Hinweis, wo es hingeht. So ein Segen.
Aber ich
So
kann
ein,
ihn ja immer wieder wahrnehmen auch. Wie
ja, du,
gesagt,
ja, sehr
genau.
gut, sehr gut.
Also diese Verbindung ist ja seit dieser Erfahrung nicht mehr abgerissen.
Ja, sehr gut.
Und trotzdem bin ich mit vielen Dingen noch so getriggert und so wie im Alten. Ja, mit Traumata, mit Muster, mit Problemen und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist die Verbindung nicht abgerissen. Aber
Das ist
ich
sehr gut, ja.
Hänge in dem Alten noch so drinnen.
Ja, aber das ist nicht trotzdem, sondern gerade deshalb. Wenn du wirklich dauerhaft verbunden bist mit diesem Raum, sagen wir jetzt mal, dann hat das zur Folge, dass die unbewussten Anteile im Grunde ungefiltert fast in deinen Wahrnehmungsbereich kommen, in dein Bewusstsein kommen. Das heißt, es ist total schlüssig. Gerade wenn du diese Verbindung hast, dann schwemmt es dir die Dinge nach oben, die du noch nicht über dich weißt. Und natürlich bist du dann auch getriggert. Weil
Es will ja in dein Bewusstsein kommen. Alle Dinge, die du jetzt noch abgespalten hast, die können ja nicht vor der Erleuchtung zurückbleiben. Dieses eine Sein ist das eine Sein, ohne ein zweites. Ne? Das heißt, diese Anteile können nicht außen vor bleiben. Die sammelst du jetzt ein, peu à peu. Das hast du schon richtig gesagt. Der Erwachensprozess, der geht so.
Aber ich mache tausendmal den gleichen Fehler, ohne dass ich trotzdem drauf komme. Ich habe ja noch immer im Kopf, obwohl ich diese Erfahrung gemacht habe, müsste ich ja mal mit Gefühlen stärken. Also es ist, ich komme langsam in Kontakt mit dem, aber müsste ich ja mal anders umgehen um das. Tausendmal mache ich den Fehler, bis ich vielleicht einmal beim tausendersten Mal mal ein bisschen anders mache, wieder bewusster wird. Und dann zeigt sich das Nächste. Und wieder mache ich 1200 Mal den gleichen Fehler. Und dann wird das wieder bewusster. Seit 24 Jahren.
Ja. Auch das ist sehr schlüssig. Es klingt wirklich sehr schlüssig. Ganz viele Menschen machen genau diese Erfahrung. Und wir haben zu diesem Zweck tatsächlich eine Methode entwickelt im Laufe der Jahrzehnte, die sogenannte TAT-Methode, transzendentale Aufmerksamkeitstechnik. In dem Namen steckt schon die Methode drin. Im Moment beobachtest du die Trigger und diese Sachen tausendmal, was du da beschreibst, von deinem mentalen Raum her, und guckst da drauf und analysierst das und denkst, oh nee, nicht schon wieder. Habe ich doch schon tausendmal gemacht. Und siehst, dass das nicht richtig vorangeht. In dem Wort TAT, also transzendentale Aufmerksamkeitstechnik, steckt schon die Lösung des Problems. Und dieser Trigger braucht ein Okay, das haben wir am Anfang schon gesagt, damit der Raum frei bleibt, offen bleibt. Und er braucht dich, deine Aufmerksamkeit aus der Transzendenz heraus. Von dort aus musst du das anschauen und mit Aufmerksamkeit belegen. Unsere Aufmerksamkeit ist zweifach vorhanden. Einmal vom Kopf her, diese beobachtende und bewertende Aufmerksamkeit. Und dann ist sie aber auch noch aus dem stillen Zeugen heraus. Und diese Aufmerksamkeit, die brauchst du, wir nennen das den Schaumodus, die brauchst du, um dir die Ursache für dein tausendmal endlich mal anzuschauen und endlich dort mal die Wahrheit dir zeigen zu lassen.
Das nehme ich so.
Deshalb, wenn du sagst, Traumata, all die Dinge. Ja, das ist heutzutage ein großer Hype mit diesen ganzen Traumata und so, aber es geht halt immer therapeutisch von dieser mentalen Ebene aus, diese Analyse, und dann kommt immer noch was und noch was und noch was, du wirbelst immer mehr auf. Ne? Das ist so schön unsere westliche Vorgehensweise. Ne? Wir möchten alles, auch das Spirituelle, auch die Erleuchtung, irgendwie so materiell, so von außen klären und erreichen. Aber
ich denke, du meinst das, und das nehme ich öfters wahr. Wenn sich ein Gefühl zeigt und so, dass ich es dann einfach in diesen Raum einfach lasse und in diesen Raum dann wahrnehme.
Ja.
Genau.
Wahrnehme ist der erste Schritt. Der zweite ist, du legst deine Aufmerksamkeit da drauf. Wahrnehmung ist ja ein natürlicher biologischer Prozess. Ne? Wenn ich irgendwas mache, zack, ist sofort die Wahrnehmung da. Deine Aufmerksamkeit, deine transzendentale Aufmerksamkeit kommt aus der tiefen Stille.
Okay.
Die brauchst du. Und dann kommst du an die Wahrheit ran. Dann kommst du an die Ursache heran. Die wird dir dann gezeigt. Intuitiv. Dieser Aha-Effekt. Ah, ja, das ist es. Ja, natürlich. Das ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch hat, aber die in unserer westlichen Kultur nicht so gelehrt wird und nicht so gefördert wird. Aber im Grunde genommen hat das jeder Mensch. Ja, und viele Kulturen nutzen das auch heute noch. Viele Menschen, die mehr so einen Herzensweg gehen, haben das noch, so diese tiefe Intuition, so dieses Bauchgefühl, so aus dem Bauch heraus. Aber so wir westlichen Kopfmenschen haben das ein bisschen vergessen und verloren. Ja? Die Schöpfung entfaltet sich von innen nach außen. Von innen nach außen. Und die Wahrheit und das Wissen entfaltet sich auch von innen nach außen. Dieses psychologische von außen bohren, ja, das zeigt dir nicht die letztendliche und letzte Wahrheit. Ja, das hilft vielleicht, Alltagsprobleme zu lösen. Ja. Beziehungsprobleme und dies und Probleme mit dem Chef und mit Arbeitskollegen und so. Da kann man so ein bisschen Verhaltenstherapie machen, Gesprächstherapie. Da kann man so ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber wirklich lösen, die Hindernisse auf dem Weg zur Erleuchtung, kriegst du nur hin, wenn du von dieser transzendentalen Ebene der Stille schaust.
Genau, weil ansonsten schaust du ja immer durch die Brille des Egos, ne? Und da kannst du nur einen Ausschnitt sehen. Du kannst aber nicht die ganzheitliche Wahrheit schauen. Das kannst du nur von dem erwachten Bewusstsein her aus. Da taucht das auf. Und dann darf sich das ganzheitlich auch erlösen. In dem Moment, wo das geschaut wird, diese Wahrheit, und die Ordnung der Liebe sich an der Stelle wiederherstellt, verändert sich sofort in der Gegenwart deine Schöpfung. Dann ist es ja gesehen. Du brauchst es dir nicht wieder vors Gesicht zu stellen, weil du hast es erfasst, ganzheitlich dann, ne?
Meinst du mit Stille, ich, wie gesagt, ich spreche halt gern vom Raum in mir, ja? So. Kann es sein, wie ich zuerst gesagt habe, dass ich meine, ich mache keine Traumatherapie mental und das, sondern ich mache eine Traumatherapie über den Körper, eine Körpertherapie, die mir Sicherheit gibt. Und ich nehme es halt wahr, dass dieser Raum breiter wird und tiefer. Und kann es sein, dass dadurch auch die Stille in mir dann auch sich vertieft, dass beides bedingt einander?
Ja. Das ist gut, mach das.
Genau, okay.
Das ist gut, geh da in die Tiefe, das ist gut.
Und aus diesem Raum, wenn der tiefer wird, entsteht mehr Stille.
Ja.
Und dann kann ich auch mit dem in Verbindung treten. Ist das Aufmerksamkeit?
Ja, da kannst du dir dann mal die Situation anschauen, wo du getriggert bist. Von dort aus.
Okay.
Und nichts bewerten, nichts dafür tun, nichts dagegen tun. Einfach damit sein. Aufmerksamkeit schenken. Und dann ändert sich was.
Und gibt es ein Auflösen in diesem Raum? Letztendlich. Ich meine, wenn ich schon doch mitten in diesem Erwachungsprozess bin, oder kann der noch einige Leben dauern?
Nein, nein. Also das muss nicht mehrere Leben dauern. Wenn du das willst, dauert das so lange, aber das musst du nicht. Das muss nicht mehrere Leben dauern. Gottes Willen.
Naja, jetzt bin ich schon 24 Jahre dran.
Ja, ja, ja. Aber jetzt.
Ja, diese Erfahrung, vorher habe ich auch schon gewirkt. Also eigentlich bin ich schon 30 Jahre dran.
Ja, ja. Es ist wichtig, sich zu fokussieren auf den Urknoten. Jeder Stau hat ja einen Anfang und dann ganz viele Folgen. Und die Folgen sind natürlich immer hochinteressant. Da stürzt man sich dann drauf, auch therapeutisch und so, alle Folgen. Nein, 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 den Urknoten lösen. Die Mutter des Staus. Dort, wo das Gefühl am stärksten ist. Gar nicht die anderen Sachen nehmen. Nimm das, was wirklich am stärksten ist, wo die meiste Energie drin steckt. Du hast Angst, du hast Ohnmacht, du hast Hilflosigkeit.
Hilflosigkeit, genau.
Ärger, was auch immer. Du legst das auf eine Waage und guckst mal, was wirkt am stärksten. Was wiegt am meisten? Und darauf fokussierst du deine Aufmerksamkeit. Mit den anderen Sachen brauchst du dich gar nicht beschäftigen. Immer wenn was auftaucht, gucken, was ist da drunter? Ist da nicht in Wirklichkeit noch was dahinter, was viel schwerer wiegt? Guck mal, denn ganz oft kommen ja Gefühle von Wut oder Trauer oder ganz so Gefühle kommen ja einfach auch nur so als Ablenkung. So Krokodilstränen, sagt man ja auch. Das ist ja gar nicht das, was wirklich dahinter steht. dass die wirkliche Ursache gleich in die Tiefe gehen, gleich zum, wie im Strudel, in dem du gefangen bist, nicht versuchen, da oben auszubrechen, sondern einfach tief Luft holen und ganz runter beim Strudel. Ja. Da unten, zack, da kommst du raus. Und diese Fokussierung kannst du nur aus der Stille heraus machen, aus diesem freien Raum heraus. Und das braucht auch mal ein paar Minuten. Das ist nicht so nur so ein flüchtiges, aha, so ja, ich guck mal kurz hin, das ist das, das ist das. Ne, das ist der mentale Raum, der arbeitet in Lichtgeschwindigkeit und checkt alles schnell ab. Nein, 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 in die Tiefe gehen damit. In die Tiefe, in die Tiefe, in die Tiefe. Von dort aus schauen.
Okay.
Gut.
Okay, danke.
Gerne.
Gabi fragt, liebe Ludmilla, lieber Roland, ich habe eine persönliche Frage. Einen Monat gab es eine Begegnung zwischen einem Mann und mir, in der wir uns vom ersten Moment an so gut verstanden haben, die völlig natürlich auch in eine körperliche Begegnung mündete, und wir von diesem Moment an ein Paar geworden wären, wäre er nicht glücklich verheiratet mit einer Frau, die er auch liebt. Nach 2 Wochen trafen wir uns wieder und entschieden, dass zwischen uns so eine Intensität ist, dass wir uns weiter sehen, begegnen wollen. Ja, dass es sehr schmerzhaft wäre, es zu beenden. Meine Fragen. Was denkt ihr dazu? Ist das Unrecht? Klammern, seine Frau weiß nichts von unseren Treffen. Und ist es tatsächlich möglich, dass der Blitz so einschlägt mit einer anderen Frau, wenn er tatsächlich glücklich ist mit seiner Ehefrau? Liebe Grüße, Gabriele.
Ja. Das ist im Grunde genommen ganz einfach. All das gibt es, genau. Das gibt es alles. Ihr müsst in diese Gleichung der 2 Leute die dritte Person mit reinnehmen, nämlich diese Frau. Und ihr müsst euch mit ihr zusammensetzen und müsst beichten. Und erst dann wird sich zeigen, wer da in wen verliebt ist und wer da mit wem zusammengehört und wo die Bande, die Bindungen so sind, dass es sich lohnt, da weiterzumachen. Die Frau rauszulassen, das ist nur ein Abenteuer, das ist nur ein Theater. Stück. Realität wird es, wenn die Frau mit an den Tisch kommt. Ansonsten ist das Hinterzimmerliebe. Das geht nicht. Das ist wie Hinterzimmerpolitik, das geht nicht. Ihr müsst das transparent machen. Einfach ein Treffen vereinbaren, tief Luft holen, die Frau dazu holen und sagen, also Folgendes ist los. Und dann mal gucken, wie das für dich ist, dann mal gucken, wie das für den Mann ist, dann mal gucken, wie das für die Frau ist von dem Mann. Und in der Regel klärt sich das ganze Thema sofort. Ne, weil es kann sein, dass die Frau aufsteht und sagt, ach, das ist ja passend, ich habe auch einen anderen gefunden. Ja, wunderbar, denn seid ihr jetzt zusammen, ich gehe mit meinem neuen die Wege weiter, das ist ja prima. Ne, das habe ich zum Beispiel schon mal erlebt. Also man weiß vorher nicht, was passiert. Es kann aber auch sein, dass die Frau aufspringt und sagt, ihr habt wohl nicht alle Tassen im Schrank. Das ist mein Mann. Wir haben Verpflichtungen, wir haben Haus zusammen, wir haben Kinder zusammen, was auch immer. Und so einfach hier so ein Abenteuer, raus mit dir, verschwinde, kommt überhaupt nicht in Frage. Also man muss die dritte Person mit ins Spiel bringen und damit sich konfrontieren, dann löst sich das von alleine auf. Ja, das ist so ein bisschen wie die Menschen, die alle meinen, sie seien Napoleon. Ne? Gibt ja ganz viele Menschen, die glauben, sie sind Napoleon. Ne? Und was macht man da? Man steckt sie alle in einen Raum. Dann löst sich das Problem. Ja, und so ist es ja auch. Wenn man die Frau jetzt rauslässt, dann ist das so eine Hinterzimmerliebe. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit. Und dann löst sich das auf von ganz alleine.
Naja, und was man ja auch immer machen kann, ist schon mal in Selbsterforschung gehen und wirklich in sich selbst zu schauen, was denn da eigentlich los ist. Inwiefern eventuell, das muss nicht immer sein, aber eventuell, was verspreche ich mir denn eigentlich davon? Möchte ich da irgendeinen Mangel empfinden, was ich vielleicht habe, was mir noch gar nicht so bewusst ist? Möchte ich das damit erledigen, erfüllen? Weil solche Dinge gehen meistens schief. Wenn du aufgrund von unbewussten Dingen dem folgst, dann kannst du sicher sein, dass vielleicht in der Anfangszeit das ganz toll ist, aber die Dinge kommen auf den Tisch. Das, was in dir in Unwissenheit und im Mangelempfinden ist, kommt in dein Bewusstsein und wird Unzufriedenheit hervorrufen. So, und das kannst du doch vorher klären, indem du jetzt schon diese Selbsterforschung machst und schaust, was verspreche ich mir eigentlich davon? Gibt es da irgendwas? Ne? Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass es tatsächlich richtig ist, dass es so ist, dass der Weg so zusammengehört. Das
Ja,
gibt's auch.
ja. Es kann auch sein, dass der Mann dann zwei Frauen hat. Und beide Frauen sagen, ja, können wir machen, wir teilen uns den Mann. Gibt's ja auch. Ne? Also das gibt's alles, aber man muss natürlich die Frau mit reinnehmen. Ne? Es kann auch sein, dass beide Frauen dann sehen, wie jämmerlich der Mann auf einmal reagiert, wenn er mit beiden Frauen konfrontiert wird in einem Raum und dann sagen, nee. Nee, also den wollen wir jetzt beide nicht mehr. Da machen wir nicht mehr mit. Alles ist möglich. Aber das kriegst du nur raus, wenn du dich der Situation stellst. Und schon den kleinen Kindern wird gesagt, nicht lügen, immer die Wahrheit sagen. Und das muss man natürlich als Erwachsener erst recht. Sonst geht das überhaupt nicht. Man kann sich, also, das ist ja schäbig. Wenn der Mann da seine Frau hintergeht und betrügt, das ist ja schäbig. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Weil, wie soll man sicher sein, dass er das dann nicht wieder macht bei der nächsten, die ihm über den Weg läuft? Eine Frau nach der anderen. Na, das wäre mir auch, oder umgekehrt, wenn es eine Frau wäre, das wäre mir viel zu unsicher. Das geht ja nicht. Ne? Also da muss Klarheit rein, da muss Offenheit rein und dann klärt sich das von ganz alleine. Und alles ist möglich da. Ne? Ja. Da geht es nicht um Unrecht oder so. Da geht es um Transparenz und Offenheit. Das ist das Wichtigste.
Ja, vor allem geht es ja auch darum, das im Grunde genommen herzustellen, was für die Ganzheit zählt. Ja? Nicht so sehr für die einzelnen Persönlichkeiten, sondern letztendlich wird ja sowieso das unterstützt, was für die Ganzheit aus der Ganzheit und als diese Ganzheit richtig ist. Und wenn du auf dem spirituellen Weg bist, dann ist das ziemlich streng. Dann läuft das ziemlich streng ab. Also, dir wird da alles aus der Hand geschlagen, was nicht recht ist, sag ich mal so, ne? Also behutsam sein und erforschen.
Jeanette Nicole. Hallo Ludmilla und Roland. Täglich gehe ich in die Hingabe an das Leben. Irgendwas klammert, was ich nicht erkennen kann. Ist nicht der, der sich hingeben will, das Problem?
Ja, das ist möglich. Das gibt es. Wenn das zu doll gewollt wird, wenn das ein Konzept ist, was du dir überstülpst, dann kann das sein, dass dich genau das hindert. Es ist immer gut zu prüfen, wo folge ich einem Konzept und wo folge ich aber dem natürlichen Prozess meines Selbstentwicklungsweges, ne? Das ist immer gut, da wirklich hinzuschauen, was ist eigentlich mein nächster Schritt? Was ist für mich richtig zu tun, ne? Und nicht unbedingt das, wovon du hörst oder wovon du liest oder so, was gerade im Moment so verbreitet wird. Also ja, Hingabe geschieht von selbst, wenn du an dem Punkt bist. Das erwachte Sein ist Hingabe. Das heißt, du bist selbst Hingabe, wenn du an dem Punkt bist. Und du kannst es natürlich üben, aber du solltest es nicht als Konzept machen, also nicht krampfhaft, sondern in Leichtigkeit und auch in Freude. Dann kannst du das üben. Das ist in Ordnung. Nur da wirklich das Maß bewahren, ne? Ist immer ein schmaler Grat, auf den wir gehen, weil wir schnell rechts oder links dann auch runterrutschen können und dann folgen wir nicht mehr uns selbst, sondern einem Konzept und dann geht's meistens an uns selbst vorbei. Also da ist wichtig zu gucken, ne? Konzepte können sich ganz leicht einschleichen, nachdem wir da leben. Und das ist gut zu wissen, dass das so ist. Und wach zu werden dafür und das zu erkennen, wann folge ich einem Konzept, ist eine gute Aufgabe und Übung, das wirklich zu bemerken, ne? Und dann auch aufzuhören damit.
Udo, der die Frage zu Gott gestellt hatte, bedankt sich. Und Mana fragt, hallo ihr zwei, wie passen die beiden spirituellen Konzepte des Manifestierens, des Geschehenlassens zusammen? Sie widersprechen sich komplett oder etwa nicht?
Beides geht. Du kannst manifestieren und du kannst auch geschehen lassen. Ja, beides geht. Es widerspricht sich nicht. Du kannst das eine machen oder das andere. Im Grunde genommen geschieht das Manifestieren dadurch, dass du eine Absicht setzt in diesem freien Raum, möglichst tief in der Stille, und dann lässt du es geschehen. Dann lässt du es geschehen, weil dann geht's in Erfüllung. Mit dem Wunsch, mit der Absicht in die Stille gehen, in die Tiefe, und am tiefsten Punkt lässt du es los. Da ist am meisten Energie, damit es sich manifestieren kann. Und da ist auch am wenigsten Ego und Absichtslosigkeit.
Also aus der erleuchteten Sicht ist dieses Manifestieren als Tun natürlich nicht in dem Sinne so vorhanden. Weil damit wäre ja eine Trennung schon vorher gesetzt. Ich manifestiere etwas, da hast du schon zwei, ne? Aus dem erleuchteten Sein ist es anders. Du bist im Grunde genommen die Manifestation. Du bist ja dieses Alles, was hier scheinbar erscheint. Und deshalb, wenn du das alles bist, dann ist im Grunde genommen dieser Seinszustand eher dieses Geschehen lassen. Auch wenn das wieder ein Wort ist, was auch wieder ein Stück weit Trennung voraussetzt, ne? Aber wollen wir das mal so stehen lassen. Wenn du mit dem bist, was ist, dann manifestiert sich das, was entsprechend der Ganzheit erforderlich ist. Was eventuell durch dich auch geschehen soll. Durch dich als die Ganzheit. Aber wir sind ja beides. Wir sind die Ganzheit sowohl wie das Individuum. Das widerspricht sich nicht. Es ist beides Ausdruck des einen Seins. Und durch den einen wird das erschaffen in der Form und durch den anderen wird etwas anderes erschaffen in der Form. Beides ist aber das eine Sein. Und so wird durch dein So-Sein das ins sogenannte Leben gerufen, was durch dich eben ins Leben gerufen werden soll, im Sinne der Ganzheit. Das ist ein Geschehenlassen. Aber dieses Geschehenlassen, das geschieht natürlich dann erst, wenn du in dir so frei bist, dass das auch funktioniert. Weil oftmals funken ja Anteile, die noch nicht klar sind, die funken dazwischen. Ne? Die lenken sozusagen das Potenzial des reinen Bewusstseins ab, gemäß deines unbewussten Anteils in eine andere Richtung, und dann plötzlich steht da was vor dir, was du nie beabsichtigt hast. Bewusst. Ne? Also diese unbewussten Anteile sind sehr schöpfungserzeugend. Und deshalb ist das ja auch gut, sich immer das anzuschauen, was man sich da so vors Auge stellt. Du zeigst dir ja immer etwas von dir. Die Antwort liegt ja immer auf dem Tisch. Du brauchst ja nur hinschauen. Antwort ist immer hier und jetzt da. Also dieses Manifestieren, da wäre es vielleicht gut, auch mal zu schauen, okay, was bringt mir das denn eigentlich? Was möchte ich denn eigentlich manifestieren? Wo ist denn jetzt wieder vielleicht mein Mangel, den ich noch nicht wirklich bewusst habe, der etwas anders will, als es jetzt schon ist? Und sich das vielleicht anzuschauen und mal zu gucken, ob man nicht dem, was ist, erstmal diesen Raum der Unendlichkeit zur Verfügung stellt. Man das erstmal bezeugt, was ist. Und dann mal guckt, wie sich das gestaltet weiter, ne? Also man kann immer Selbsterforschung betreiben mit allem, was in einem auftaucht, und kann einfach auch üben, mit dem zu sein, was ist. Und mal gucken, wie sich die Schöpfung verändert.
Was weiter fragt, wann ist das eine? Wann komme ich dahin?
Also, das Ich kommt da nie hin. Am Tor zum Absoluten bleibt das Ich zurück. Am Tor zum Absoluten bleibt das Ego zurück. Das hat da gar keinen Zutritt. Am Tor zum Absoluten bleibt die Person zurück. Die einzige Möglichkeit ist, dass du im Grunde genommen umziehst. Die Ich-Adresse muss umziehen von dieser relativen Welt hinein in diese absolute Sphäre der Existenz. Denn das ist im Grunde genommen das wahre Selbst. Das ist der Ort, wo das wahre Selbst ist. Es ist eine grundsätzliche Umkehrung. Und das Ich kann da gar nicht hin. Das Ego kommt auch dann zur Ruhe. Das Ego merkt, ach, da komme ich gar nicht hin. Aber da passiert was so Gutes, dass ich ja gar nicht mehr benötigt werde. Das Ego kommt tatsächlich auch nur dann zur Ruhe. Der Verstand auch. Diese ganzen Gedanken, die da immer drehen. Das kommt einfach zur Ruhe. Beide, der Verstand und auch das Ego, sehen, oh, es ist geschafft. Die warten da vor der Tür. Wie so ein Hund, den man draußen anbindet, wenn man ins Kaufhaus geht. Die hocken sich dahin und vertrauen, dass Herrchen wieder rauskommt. Und am Anfang ist das ja auch so die Erfahrung. Man kommt rein ins Absolute, in die Transzendenz, und man kommt wieder raus. Und denkt, hoppla, 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 das war ja toll. Was war das dann? Und manchmal nimmt das Ego sich dann auch dieser Symptome an und sagt, wow, was hab ich da Tolles erfahren? Was habe ich da Tolles erlebt? Was habe ich da Tolles gemacht? Das muss an der Meditation liegen. Das muss an meinem tollen Yoga liegen. Das muss an meinem Studium der Heiligen Schriften liegen. Ne? Das Ego versucht sofort und der Verstand sofort irgendwelche Verbindungen herzustellen. Was natürlich alles Quatsch ist. Ist Quatsch. Je mehr du diese Ich-Adresse umziehst, umso mehr kommt das alles automatisch zur Ruhe. Das Ego kann nicht gegen sich selbst kämpfen. Das Ich kann nicht gegen das Ich kämpfen. Gottes Willen, okay geben, Raum geben. Der Raum ist das Entscheidende. Ansonsten ist es wie so eine Gefangenschaft in diesem Strudel. Immer in diesem Strudel oben, da kommst du nicht raus, in die Tiefe gehen. No? Da hast du die Möglichkeit auszusteigen. Und wenn dieser Ausstieg dann geschehen ist, das ist wie so ein Umzug. Die Ich-Adresse zieht um. Und das ist natürlich zu Recht eine überraschende Erfahrung, weil es ein anderer Seinszustand ist. Es ist ein anderer Bewusstseinszustand. Es wird das erste Mal wirklich diese Unendlichkeit erfahren, dieser unendliche Raum erfahren, erlebt. Aber dadurch, dass du es bist, das ist ja genauso, wie wenn du im Traum bist, in so einem Albtraum. Das ist ja Reality, wenn du im Albtraum bist. Das Monster ist ja wirklich da und jagt dich. Und dann wachst du auf. Dann sitzt du schweißüberströmt im Bett und denkst, was für ein Monster. Guckst dich um und bist wach. Aufgewacht. Oh, das Monster ist ja gar nicht da. Und genauso ist es auch mit dem Erwachen. Du bist das. Das großgeschrieben. Du bist das. Und denkst, Mensch, diese ganze Enge, dieses ganze beklemmende Enge, das ist ja gar nicht real. Das ist ja gar nicht real. Das ist ja nur ein Spiel. Und dieses Spiel braucht ein Okay, damit die Wahrheit auftaucht. Das, was ich lernen soll aus diesem Spiel. Und du siehst, dass du dir selbst dieses Spiel erschaffen hast. Du bist die Ursache dafür, dass das so läuft. Dieses Karussell des Lebens. Und noch weiter, du bist die Ursache, dass diese Schöpfung überhaupt läuft, die du da tagtäglich erlebst.
Ja, und dieses eine ist ja das, was als einziges überhaupt ist. Das heißt, du bist es natürlich jetzt auch schon. Klar. Aber du sagst, du erfährst das eben nicht so, ne? Und genau das ist ja der Punkt. Es geht darum, sich selbst als dieses eine zu realisieren. Und da kann man sich natürlich fragen, weil wir alle sind das ja schon, was tue ich eigentlich dagegen? Wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich das nicht erfahre? Ne? Im Grunde genommen steht etwas dir im Weg, du selbst. Aber das soll gar nicht so negativ klingen, weil es hat natürlich einen guten Grund, warum das so ist in deiner Erfahrung. Weil wir kommen ja alle scheinbar her, um auch Erfahrungen zu machen. Um letztendlich zurückzukehren zur Wahrheit, zu dem, was wir wirklich sind. Und dafür brauchen wir diese Erfahrung. Deshalb erstmal kriegt das alles ein Okay. Dein Punkt, wo du stehst, jetzt, braucht ein Okay. Und von da aus kannst du weitergehen. Ja. Und letztendlich führt kein Weg dran vorbei, weil wir alle sind ja dieses eine. Es gibt nichts anderes als das.
Und bitte keine Selbstkritik. Keine Selbstkritik. Sondern okay. Raum geben. Das ist letztendlich auch Hingabe, eine Form von Hingabe. Dem, was ist, sich hingeben.
Gut. Martin möchte wissen, ihr Lieben, was könnt ihr aus eurer Sicht dazu sagen, wenn ein spiritueller Lehrer einen ohne Anhaltspunkte und Kommunikation ausschließt aus der Community? Wie ist es möglich, nach so einer stillschweigenden spirituellen Klatsche wieder in das Leben zu vertrauen? Welche Botschaft kann sich dahinter verbergen? Was könntet ihr als Motiv dafür sehen? Was ist eurer Meinung nach empfehlenswert zu machen nach einer solchen schmerzhaften Erfahrung, um wieder aufzustehen? Danke und alles Liebe.
Ja, sowas gibt's. Das kann mehr oder weniger schmerzhaft sein, je nachdem, wie man selbst gestrickt ist. Manche schütteln das schnell ab und sagen, na dann nicht, ich suche mir einen neuen Lehrer. Und manche nimmt das natürlich auch sehr mit, weil man ja großes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Es ist ja schon fast wie eine Beziehung, wenn man einem spirituellen Lehrer sein Vertrauen schenkt.
Ja, konkret kann man da jetzt nichts zu sagen, also was das vielleicht für ein Motiv ist oder so. Du kannst natürlich aber für dich wirklich schauen, zu gucken, wie das für dich ist vom Gefühl her. Also was taucht in dir auf? Ne? Vielleicht tauchen viele Gefühle auf und einfach mal schauen, okay, wieder mal schauen, was ist das Schwerwiegendste? Wie ist das eigentlich für mich? Dann legst du mal die Aufmerksamkeit da drauf. Gibst dem okay, gibst dem Raum. Das darf da sein. Und dann schaust du mal, was dazu auftaucht. Auf jeden Fall ist es gut, wenn du diesem Gefühl, dass das bei dir jetzt so oder so auftaucht, dass das erstmal okay und Raum bekommt. Ne? Ein Selbstmitgefühl.
Ja, und manchmal passt man auch selbst einfach nicht in diese Klasse. Man kennt das aus der Schule. Da sitzen 30 Kinder und 2 oder 3 sind einfach notorische Störenfriede. Was soll der Lehrer machen? Ja? Wenn die immer weiter stören und stören und stören und alle fürsorgliche Liebe des Lehrers nichts nützt, ja, dann werden sie der Klasse verwiesen. Dann kommen sie in die Parallelklasse. Vielleicht stören sie dann nicht so viel und können sich da besser integrieren. Es ist sicherlich auch bei spirituellen Lehrern so, dass wenn so eine Gruppe da ist, so eine Community, ja, dann kann es auch sein, dass da der eine oder andere stört und nicht zur Raison zu bringen ist. Und wenn man selbst derjenige ist, muss man mal gucken, ob man das öfter schon im Leben erlebt hat. Vielleicht war man auch in der Schule schon der Störenfried oder der Klassenclown. Das hat alles durcheinander gebracht. Das gibt es. Es kann auch an einem selber liegen, dass man so aus Gruppen gerne mal rausfliegt. Da muss man sich an die eigene Nase fassen und mal gucken, woran das liegt. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass ein spiritueller Lehrer ohne Grund einfach nur so aus Quatsch jemanden aus der Gruppe ausschließt. Das macht so gesehen ja gar keinen Sinn. Es muss irgendwie eine persönliche Geschichte da drin sein, die da hochkocht. Und da der Lehrer die größere Macht hat, nicht nur in der Schule, ne, kann der Lehrer Tadel verteilen und Einträge im Klassenbuch schreiben und auch den Schüler in die Parallelklasse versetzen oder sogar mit Hilfe des Direktors ganz von der Schule entfernen. Da muss er eine ganz andere Schule gehen. Auch bei den spirituellen Lehrern ist es ja letztendlich so, dass da der Lehrer, der diese Community leitet und aufgebaut hat, die Verantwortung trägt für das, was da läuft. Und von daher ist das, wenn man da einfach so rausfliegt, natürlich schon ein großer Schock. Und es wäre vielleicht auch da gut, mal Transparenz reinzubringen. Also was ist da wirklich passiert? Mal so ein Abschlussgespräch erbitten. Ne? Und dann auch wirklich sich trennen und sagen, okay, ich versuche es in einer anderen Klasse. Ne? Irgendwas Persönliches muss da ja dazwischen sein. Ja, es gibt sowas. Also manchmal knistert das zwischen Mann und Frau, ne? Dann ist der spirituelle Lehrer vielleicht ein Mann und dann ist da irgendwie eine Schülerin, die sieht super hübsch aus und dann knistert das zwischen denen und dann sagt der Lehrer, naja, bevor hier jetzt noch mehr anbrennt, beenden wir das mal lieber. Ne? Kann's ja geben. Kann ja auch eine Lehrerin sein und ein Mann, der dann rausfliegt. Es gibt alles. Auch da Transparenz reinbringen, Offenheit. Ne? Ich finde, das ist das Mindeste. Auch bei einem Abschied, bei einer Trennung hat man verdient, dass Offenheit da ist. Und das kann man ja einfach mal anfragen, damit du dann eine Klärung für dich bekommst. Ja, also ich würde da nichts Höheres, Mystisches, Göttliches hineininterpretieren, sondern ganz einfach das menschlich, allzu menschliche sehen und das mal wirklich einfach klären und dann sich eine neue Klasse suchen, wo es vielleicht besser passt. Es gibt ja zum Glück so viele Lehrer und alle sind heutzutage sichtbar durch Zoom und durch das Internet. Früher war das ja nicht so. Da hatte jedes Dorf sein Dorflehrer und jede sein Schaman und sein Guru und das bis zum Nachbardorf kam kaum einer. Heute ist das globalisiert und es ist ein riesiges Angebot da. Da darf man sich nicht verwirren lassen, sondern auch einfach gucken, kann ich mit dem, kann ich nicht mit dem? Ist das interessant, ist das nicht interessant? Bringt mir das was, bringt mir das nichts? Und ansonsten weitersuchen. Ne? Gar nicht so, das sich so zu Herzen nehmen. Die Welt geht davon nicht unter.
Nett, Nicole. Rein Willen, woher kommt, was ich will, das kann ich nicht entscheiden.
Ja, das ist unterschiedlich. Das gehört wieder in das Feld der Selbsterforschung hinein. Der Wille kann von der Seele, von dem tiefsten, innersten der Seele kommen. Ungelösten Knoten entstehen. Und das muss man natürlich auseinanderhalten und lernen zu unterscheiden. Wann kommt etwas wirklich von der tiefsten Ebene meines Seins? Und wann ist es vielleicht etwas, was aufgrund von Unwissenheit, von einem Mangelempfinden in mein Bewusstsein kommt und mich antreibt, bestimmte Dinge zu tun? Und das kann man eigentlich ganz gut unterscheiden. Weil wenn das von der tiefsten Ebene des Seins kommt, dann ist das schlüssig. Dann ist das irgendwie auch lecker. Dann ist es nicht unbedingt so aus einer Not heraus. Aus dem Knoten heraus würdest du ein Stück weit eine Not spüren oder eine Hilflosigkeit, ein Verzweifeltsein, ein oder Glaubenssätze, die mitschwingen, die im Grunde genommen dich nicht gut stehen lassen, wie mit mir ist was falsch oder sowas, ne? Also untersuch das. Untersuch dieses Wollen, ja? Und versuche das zu unterscheiden. Dieses Wollen, wo du merkst, dass du im Grunde genommen so ein grundloses Glücklichsein damit spürst, wenn du dem so folgst, ne? Dann kann das schon sein, dass das von der tiefsten Ebene deines Seins kommt. Dass das wirklich ein Seelenwunsch ist. Denn wenn du dem Weg der Seele folgst, dann bist du sehr erfüllt. Das erfüllt dich. Weil diese Ebene deines Seins weiß den nächsten Schritt zur Selbstverwirklichung. Ne? Diese Ebene weiß das. Und wenn du das auch ein Stück weit geübt hast, das zu hören, oder weil du sowieso an dir dran bist, hörst du das. Und wenn du dem folgst, dann wirst du auch Erfüllung erleben. Weil die Seele weiß die nächsten Schritte und die Seele zielt darauf ab, dass du nach Hause kommst. Dass sie sich selbst wieder in das große Ganze hinein ergießt, was es ja als einziges gibt. Also das ist die Unterscheidung, die du vornehmen kannst, ne? Woher, was ist mit diesem Willen los? Aus was kommt das? Tiefste Ebene oder eben doch vielleicht ein unerlöster Aspekt?
Ja, und die unerlösten Aspekte sind so eine Sache. Selbst nach dem Erwachen tauchen die der Reihe nach auf, heben den Finger und sagen, ja, ich will mit. Lass mich hier nicht zurück. Und das geschieht dann auch. Das wird ja manchmal auch die Dunkle nach der Seele genannt. Da haben wir das Thema Traumata, was vorhin schon mal so angedeutet wurde. Es gibt Themen, die sind ganz schnell integriert, auch nach dem Erwachen. Und es gibt Themen, die sind ein bisschen hartnäckig, weil so Traumata und sowas dranhängen. Ein Traumata kann man im mentalen Raum haben, im Gefühlsraum natürlich und auch im Körperraum. Ne? Und ja, der mentale Raum ist natürlich immer schnell dabei und der Gefühlsraum braucht deutlich länger, die Gefühle sind langsamer, die brauchen mehr Zeit. Ja, und der Körperraum braucht in der Regel noch mehr Zeit. Ne? Die Empfindung, körperliche Empfindung, die Energien. Und diese Zeit muss man dem auch geben. Und das wird manchmal die dunkle Nacht der Seele genannt, weil einerseits, wie Ludmilla beschreibt, ist ja diese Glückseligkeit da. Es ist jetzt geschafft, es ist alles richtig. Aber man spürt natürlich sofort, auf einen Schlag war ja diese Verdrängungsmechanismen auch alle wegfallen mit dem Erwachen. Die Unendlichkeit ist da, da ist nichts mehr, was einengt, was wegdrückt. Ja, da müssen so ein paar Sachen dann noch integriert werden. Das geht von alleine, zack, 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 kommt von ganz alleine, taucht auf im täglichen Leben, in der Stille genauso wie in der Aktivität. Und zwar immer so viel, wie man auch verkraften kann, weil Transformationsprozesse brauchen Zeit. Mental, gefühlsmäßig und körperlich auch. Es braucht Zeit. Es findet in allen drei Räumen wirklich eine Transformation statt. Es ist ganz natürlich und ganz normal. Und wenn das bei manchen Menschen ein bisschen heftiger geht, nennt sich das die dunkle Nacht der Seele. Das ist so ein, ja, so ein geflügeltes Wort dafür geworden. Und das kann mehr oder weniger lange dauern. Bei manchen geht das auch ganz sanft. Ja, und auch da hilft unsere TAT-Methode wieder. Ne, mit der geführten Aufmerksamkeit, die dann ja unbegrenzt zur Verfügung steht nach dem Erwachen, so dass man da gut aufräumen kann und ja, alles zur Ruhe kommt. Alles, komplett, vollständig.
Hier am Nordhof sprecht ja von Erwachen und Erleuchtung. Was meint ihr mit Erleuchtung? Ist es das dauerhafte Sein im Einheitszustand? Ist die Dualität dann aufgehoben oder findet sie parallel statt? Denn es gibt ja die Erkenntnis an sich und die Zustände.
Ja, das ist dann alles eins und aufgehoben. Das ist die Erleuchtung, genau. Das ist gut, genau. Vorher gibt es diese Zustände, diese Dualität. Das ist dann weg. Das ist dann vollständig weg. Das ist das Paradoxon. Handeln aus dem Nichthandeln. Es wird als Nicht-Tun empfunden. Trotzdem geschieht was. Trotzdem wird getan. Genau. Das ist die Einheit, die Ganzheit.
Genau. Und da findet dann auch im Grunde genommen nichts mehr statt. In dem Sinne, wie du es vorher aus der Dualität gelebt und erlebt hast. Es ist ein anderes Sein. Und auch Verbesserungen an der Person oder so, das findet alles nicht mehr statt. Jedenfalls nicht als dein Tun. Das kann natürlich geschehen. Es kann geschehen. Aber es wird nicht als solches bezeichnet oder empfunden, sondern es ist dann einfach das, was geschieht. Was durch dich geschieht, als du selbst.
Black Forest, wir wissen. Mich würde interessieren, wie viele Male meine Seele sich schon entschlossen hat, alles zu vergessen und als Jungseele neu zu beginnen. Allein diese Möglichkeit, dass die Entwicklung von Jungseele zu Altseele, schon etliche Male geschehen ist, haut einen wortwörtlich um.
Ja, also diese Idee oder Vorstellung von Karma und Wiedergeburt und von unsterblicher Seele haut einen um. Wenn man in unserer westlichen Kultur damit sonst ja gar nichts zu tun hat, und das dringt dann in das eigene Bewusstsein, diese Idee, kann einen das umhauen. So ist das. Und manchmal führt das auf den spirituellen Weg und führt zu neuen Erfahrungen und zu neuen Ideen, die das ganze Leben verändern. Ja. Und auf dem spirituellen Weg kann man, muss man nicht, aber kann man schrittweise auch die Erfahrung machen, wo man herkommt, wie alt die eigene Seele ist, wann Erleuchtung geschieht. Wenn einen das interessiert, wird sich das öffnen und zeigen. Also es lohnt sich, dran zu bleiben und da wirklich eigene Erfahrungen zu machen. Man kann auch eigene Erfahrungen aus früheren Inkarnationen machen. Man kann da reisen in frühere Leben. Wen das interessiert und wem das Spaß macht, nur zu. So wie man rund um die Weltkugel reisen kann, in alle Länder der Welt, kann man auch in verschiedenste Inkarnationen reisen. Das will nicht jeder, das glaubt auch nicht jeder, das schafft auch nicht jeder, aber es geht. Und wenn jemand die Erfahrung macht, dann weiß er, dass das geht. Aber er kann es anderen nicht beibringen. Also es kann sein, dass andere das nicht glauben. Er kann es nicht beweisen. Das ist eine Selbsterfahrung. Und es ist ja auch verständlich, wenn man weiß, dass letztendlich nur das Ganze existiert, immer schon und auch immer existieren wird. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist da auch eins. Wir haben in unserem westlichen Konzept diese Trennung von Vergangenheit, das sind die Sachen, die geschehen sind, Gegenwart, das sind die 2, 3 Sekunden im Hier und Jetzt. Zukunft können wir noch nicht wissen. Das ist alles, was wir noch nicht wissen können. Was wir uns klar machen müssen, das ist natürlich auch noch eine Idee und ein Konzept. Im erwachten Bewusstsein gibt es das nicht. Da gibt es nur eins. Das heißt, du bist dir der Vergangenheit bewusst, komplett, inklusive deiner früheren Inkarnation. Du bist dir natürlich dem Hier und Jetzt bewusst. Du bist das. Und du hörst auch dir selbst zu, wie du dir aus der Zukunft zuflüsterst. Und merkst, dass du bestimmte Dinge machst und andere Dinge lässt, ohne dass du jemanden fragen musst oder ein Buch lesen musst. Du weißt einfach, das funktioniert nicht, das ist nicht richtig. Das macht man nicht. Du weißt das einfach, weil du dir zuhörst, wie du dir aus der Zukunft zuflüsterst. Also das ist bei jedem Menschen anders. Das kann jeder da so auch glauben, wie er das selber sieht und auch seine eigenen Erfahrungen damit machen.
Ja, und letztendlich hat das gar keine Bedeutung. Ob jung oder alt, alte Seele, junge Seele. Denn du bist ja sowieso dieses eine Sein und das gilt es zu erkennen. Und das kann in jedem Jetzt geschehen. Es ist völlig egal, ob junge oder alte Seele. Im Grunde genommen, durch deinen Glauben daran hältst du dieses natürlich aufrecht. Wir halten alles aufrecht mithilfe unserer Ideen und Vorstellungen, die wir da so haben von dem Lauf der Dinge, ne? Deshalb ist es vielleicht auch einfach mal ein Experiment für dich, diesen mal zu gucken, wie das dann für dich ist. Einfach mal so als Experiment. Hör mal auf, dieser Idee zu folgen. Guck mal, ob dir das gelingt. Vielleicht gelingt dir das, vielleicht gelingt es dir aber auch nicht, aber dann hat es auch einen guten Grund. Dann kannst du dem ja mal weiter folgen und das erforschen, ne? Aber im Grunde genommen halten wir mit unserer Vorstellung von etwas natürlich genau dieses auch aufrecht. Diese Konzepte, diese Vorstellung. Im Grunde brauchen wir die nicht. Wenn wir damit aufhören können, landen wir in dem einen Sein.
I am, kann es sein, mit der Nicht-Identifikation identifiziert zu sein? Also so eine Art Pseudo-Selbst unbewusst installiert zu haben? Wie gehe ich mit dem weitgreifenden Kontrollverlust und dem faktischen Vergessen um? Radikales Okay macht einen Raum auf, in dem ich völlig haltlos, verloren, ohne Anker nach einem Bezugspunkt Ausschau halte. So ist gut, dass mein Körper das irgendwie hält.
Ja, das ist gut, dass der Körper das hält. Sei froh. Sei froh. Sonst wäre das alles weg. Ja, es kann sein, dass diese Nicht-Identifikation, wenn da so ein, dass die künstlich ist, also wenn da so ein Ego-Anteil drin ist, dann kann es sein, dass man sich da so ein Konzept gebaut hat und sich dann, ne? Sich da so ein Ding gebaut hat. Ja. Wir beobachten das ab und zu mal bei Menschen.
Die sogenannte Zen-Falle.
Ja, die Zen-Falle. Also, das hat natürlich einen Grund und das hat natürlich auch ein positives Ziel, warum man das so baut, sich so baut. Ne? So eine Art Pseudo-Selbst. Da ist ein unbewusster Anteil dabei. Und dem muss man natürlich auch ein Okay geben und dann die Chance geben, dass sich das ja auflöst und wirklich Ganzheit da sein darf und nicht bloß der Körper, der das hält.
Ja, manchmal ist es so, dass subtil eine Ablehnung der Schöpfung zum Beispiel da ist, ne? Dass da ein Teil ist, der gerne raus will aus diesem Schöpfungskreislauf, ne? Der da irgendwie was noch ablehnt von dem, was jetzt hier ist. Und diesen Teil gilt es dann zu entdecken und den in Frieden zu bringen, in die Erfüllung, ne? In die Erkenntnis dessen, was er wirklich ist. Denn das geschieht öfter bei Menschen, die tatsächlich raus wollen aus diesem Kreislauf von Wiedergeburt, weil sie einfach das zu schmerzhaft empfinden, die Erfahrung im Körper, diese Erfahrung von Leben, ne? Aber letztendlich kannst du nur mit und durch diese Schöpfung erwachen und erleuchten. Du musst sie mitnehmen. Du kommst nicht drum rum, diese Schöpfung als Liebe zu erkennen. Die gesamte Schöpfung als Liebe zu erkennen und auch zu erfahren. Wenn das nicht so ist, dann ist da eventuell ein kleiner Teil, der etwas ablehnt, der aus diesem Grunde sich lieber identifiziert mit der Nicht-Identifikation. Weil er raus will, ne? Das kannst du nur mal prüfen, ob das der Fall ist. Muss nicht sein, aber Nicht-Identifikation, das gibt es, ne? Dass man sich damit identifiziert und lieber sich dort aufhält, als mit der Schöpfung und als die Schöpfung auch zu sein.
Der M fährt fort. Der Urknoten ist bei mir schon immer dieses Gefühl, sich getrennt zu fühlen. Ich weiß, dass es nicht stimmt, habe zum Glück anderes erlebt. Es fühlt sich an, als ob ich ganz allein im All bin und die anderen selbst sind aus derselben Quelle, aber nicht erreichbar.
Ja, So ist das. Genauso ist das. Man ist ganz, ganz allein. Das ist so eine gewisse Zeit, eine Erfahrung. Und aus der Erinnerung der Kindheit heraus ist es natürlich durchaus schrecklich, wenn man sich allein und einsam fühlt. Aber das sind letzte Ego-Reste. So ein Ego-Funken ist das noch. Dieses Alleinsein, dieses Alle-Eins-Sein ist das, was übrig bleibt. Aber das vermischt sich manchmal so ein bisschen. Das klebt noch so ein bisschen dran. Diese Idee, dass die anderen selbst nicht erreichbar sind, aber aus derselben Quelle sind. Letztendlich ist das alles eins. Das manifestiert sich mehr und mehr. Das gehört zu dieser dunklen Nacht der Seele. Das Sonne, genau, dass da aufgeräumt wird. Mit diesen Irrtümern, die das so ein bisschen vermischen. So ein bisschen vermischt, verschmiert, ja. Wie so ein Spiegel, der so ein bisschen verschmiert ist. Das löst sich. Ist ganz normal. Und der Urknoten sich immer, schon immer, dieses sich getrennt zu fühlen. Ja, es ist tatsächlich der Urknoten, die Idee der Trennung. Die Idee der Trennung ist im Grunde genommen eine Illusion. Und diese erste Illusion ist natürlich der Urknoten. Ja, genauso ist es.
Ja, aber wie du gesagt hast, das vermischt sich oft mit Erfahrungen aus dem frühen Kindesalter heraus. Und da ist es gut, das auch mal zu trennen. Diese Erfahrung des Kindes eventuell und dieses Urgetrenntheitsgefühl, was dich schon über Inkarnationen begleitet hat. Aber in der sogenannten dunklen Nacht der Seele kommt das alles auf den Tisch tatsächlich und da schaust du das dann auch. Du schaust die verschiedenen Aspekte dieses einen Themas und das klärt sich dann alles. Und dann hört das auch auf mit dem Alleinsein.
Ja, wir haben ja schon nach halb 10 und ich würde sagen, wir beenden jetzt langsam. Wer noch Fragen hat, ich kann mich gleich an euch per E-Mail schicken, gilt das? Also die Fragen, die noch offen sind, dass die an Ludmilla und Roland, dass ihr die per E-Mail vielleicht da antwortet.
Ja, können sich an uns wenden, das ist gut.
Ja.
Was sind?
Okay. Dann vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden und allen anderen.
Gerne.
Ja, herzlichen Dank an alle, die hier sind und auf dem Weg sind. Bleibt dran. Ja, und Namaste.
Und auch herzlichen Dank an Devasetu und sein Team.
Ja.
Und ja, unterstützt Devasetu, damit er das weitermachen kann.
Ja, danke. Unterstützt gut Miller und Roland für ihre tolle Arbeit, dass sie das auch weitermachen können.
Danke.
Okay, ciao.
Tschüss.
Tschüss.